Jetzt hört's an mir zu.
My name is
Jetzt ist mein Bub zu mir gekommen und sagt, du Papa, was hat denn eigentlich dieser Karl-Heinz Grasser angestellt? Warum muss denn der jetzt an 8 Jahren ins Gefängnis? Da in der Zeitung steht ja, dass es ein hartes Urteil war. Ja, da steht auch noch, dass die Richterin befangen war und in einer anderen Zeitung steht, dass ein Bankräuber weniger lang ins Gefängnis muss. Das ist ja das Arge. Das mit dem Grasser geht jetzt schon so lang. Vieles habe ich ja selber schon wieder vergessen. Und dann habe ich mich zu meinem Commodore C64 zugesetzt und ein bisschen gegoogelt, um mein Erinnerungsvermögen wieder ein bisschen aufzufrischen. Ja, was ist das da? Der Falter und das Dossier.at, die haben mir eigentlich einen guten Film über diesen Grasser gemacht. Aber der ist auf Englisch. Gell? Und Englisch ist halt leider kein Deutsch. Den Film kannst du jetzt an dem Schlatzinger Kirchenwirt nicht unbedingt herzeigen, um die Argumente der Staatsanwaltschaft zu untermauern. Und deswegen habe ich jetzt ein bisschen recherchiert und das übersetzt. Und aus diesem Grund werde ich jetzt für euch die Geschichte Grasser noch einmal kurz zusammenfassen. Im Prinzip war ja der Karl-Heinz kein blöder Bub. In die 80er Jahre hat er brav maturiert. Dann ruckzuck BWL fertig studiert, daheim haben sie ein gut gehendes Autohaus gehabt, ihm sind eigentlich alle Türen offen gestanden. Aus ihm hätte durchaus was Gescheites werden können. Aber er hat sich halt leider dazu entschieden, in die Politik zu gehen. 1992 hat er einen Haider kennengelernt und der Haider hat für seine Buberlpartie noch wen gebraucht. Jetzt hat er sich gleich einen Karl-Heinz geschnappt, hat er gesagt, kommst zu mir in die Bande. Ja, dann ist er gleich mal Generalsekretär der FPÖ geworden. Dann mit 25 Jahren ist er sogar Landeshauptmann, Stellvertreter in Kärnten geworden. Dann hat er sich mit dem Haider zerstritten. Und dann ist er gleich zum nächsten Spezialisten gewechselt. Und zwar zum Frank Straunack. Und dann, Ende 1999, ist die FPÖ in die Bundesregierung gekommen. Und bei der FPÖ, wie soll ich sagen, personell waren sie jetzt nicht so gut aufgestellt. Jetzt hat der Haider gesagt, wir kriegen jetzt das Finanzministerium, wir brauchen jemanden, der rechnen kann. Und dann ist eigentlich nur mehr der Karl-Heinz übrig geblieben und zack, zack, ist der mit 30 Jahren Finanzminister gewesen in der blau-schwarzen Regierung. Jetzt war es so, vorher haben wir ewig eine große Koalition gehabt. Rot-Schwarz, was die ÖVP und die SPÖ, die haben sich halt das Land aufgeteilt nach der berühmten Parteibuchwirtschaft. Und dieser Regierungswechsel war ungefähr so wie bei mir, wenn ich da jetzt in meinen Schweindelstall draußen 4 Schweindel hab und die verkauf dann 2. Und eine Woche später hole ich mir wieder 2 neue Schweindeln. Ja, wenn jetzt die neuen Schweindel in den Stall reinkommen, dann denken sich die jetzt ja nicht unbedingt, ah nein, ich gehe jetzt nicht zu zum Futterdruck, ich bleib lieber mal da in der Ecke stehen und schau ein bisschen. Nix, die fliegen genauso wie die alten Schweineln, Vollwäsch, Zürz und Sautrock und rahmen die Bude la. Und so ähnlich war das dann damals in dieser neuen Regierung ja auch. Da haben sich auch viele gedacht, so, jetzt wollen wir auch was von diesem großen Kuchen haben. Und der Grasser ist ja erstmals aufgefallen mit dem berühmten Satz, ein guter Tag beginnt mit einem sanierten Budget. Ja, er wollte ein Nulldefizit schaffen, ja. Man, ist jetzt ein nichts Schlimmes dran, ein Nulldefizit. Du, feine Sache, sparen, warum nicht? Aber, wie schafft man ein Nulldefizit? Indem man schaut, dass ein Geld reinkommt. Und da kommt jetzt ein neuer Satz, den der Grasser gern gesagt hat dazu. Mehr privat, weniger Staat. Was heißt das? Das heißt, die Firmen und die Firmenanteile, wo der Staat drinnen war, die müssen verkauft werden. Und an private Unternehmen, nicht weil private Unternehmen können ja besser wirtschaften, ist uns gesagt worden. Dann haben sie einmal privatisiert, das leer so gerauscht hat, Telekom Austria privatisiert, Austria Tabak, Dorotheum, Post, Voestalpine, 1600 Grundstücke der Bundesforste und eben unter anderem Bubo. Buwok, das sind diese Bundeswohnungen. Das war natürlich ganz ein fetter Kuchen. 60.000 Wohnungen sind da zum Verkauf gestanden. Und diese Buwok hat den Graser jetzt vor Gericht gebracht. Wie ist das damals gelaufen? Der Hauptbelastungszeuge in diesem Buwok-Prozess heißt ja Willi Berner. Der war im Jahr 2000, 30 Jahre, ein junger Bub quasi, und der ist Kabinettschef im Verkehrsministerium gewesen. Und der Berner hat der Staatsanwaltschaft erzählt, dass es im Ringstraßenhotel Pristel ein ungewöhnliches Kamingespräch mit dem Peter Hochegger gegeben hat. Peter Hochegger ist jetzt auch bekannt worden, glaube ich, in einer Zeitung schaut. Der war damals Lobbyist und der hat zum Berner gesagt, dass ein kleiner Kreis von Persönlichkeiten in der FPÖ einen Plan hat. Die Blauen sind zusammengesessen und haben beschlossen, dass man bei diesen Geschäften, bei den üblichen Provisionen, ein bisschen mitnaschen möchte. Der Berner hat allerdings aus tiefster Überzeugung abgelehnt, da mitzumachen. Der Grasser und seine Freunde sagen, der Berner ist nur ein Schwätzer, aber die Justiz, die hat ihn für glaubwürdig gehalten. Wie haben sie jetzt dann das bei der Bubo gemacht? Die Staatsanwaltschaft glaubt, dass der Karl-Heinz das Verbrechen minutiös dirigiert hat. Er habe, laut Staatsanwaltschaft, einmal dafür gesorgt, dass das Investmenthaus Lehman Brothers diese Buwok-Privatisierung abwickeln kann. Und dann habe er auch noch einem Mitbewerber die Angebotssumme der Konkurrenz verraten, um an Bestechungsgeld zu kommen.
Werbung! Liebe Freunde der gepflegten Literatur, ich habe ja letztes Jahr ein Buch geschrieben, Das Leben ist kein Bauernhof. Darin geht's um mein Leben in Schlatzing, mit meinen Freunden in Jochen, in Zutzelbau, in Klötzenbau. Die Creme de la Creme von Schlatzing marschiert in diesem Buch auf. In jedem guten sortierten Buchhandel und auch in meinem Onlineshop www.bedutschen-hansbuch.de könnt ihr das Buch erwerben. Gerade jetzt im Sommer. Ja, schön, eine Lektüre für einen Strand. Aber was Besseres, nicht immer noch Netflix. Lest es an mein Haus.
Werbung aus!
Zuerst einmal hat ein gewisser Herr Rambrecht bei der Vergabekommission damals interveniert, dass Lehman Brothers den Auftrag zur Abwicklung kriegen soll. Der Rambrecht sagt heute, dass er damals im Auftrag von Grasser und einem gewissen Ernst Blech gehandelt hat. Auf diese Intervention hin sei nicht der Bestbieter, die CAIB, ausgewählt worden, sondern eben Lehman, also Lehman Brother. Ne? Warum? Weil sich Grass erhofft, via Lehman Einfluss auf die Privatisierung nehmen zu können. Das bestätigt auch ein gewisser Herr Klaus Requardt, ein Investmentbanker der CAIB und somit Konkurrent von den Lehmans. Er präsentierte damals das Angebot seiner Bank vor dieser Vergabekommission im Finanzministerium und er sagt, er habe schon vor der Entscheidung der Vergabekommission erfahren, dass die Sache geschoben sei und dass sie keine Chance haben. Damit hat Lehman die Privatisierung der Buwok abwickeln können. Es hat sich herausgestellt, dass das Bieten um die Buwok ein knappes Rennen wird. Die Auktion der Wohnung war natürlich geheim, allerdings, wenn man das Höchstgebot eines Bieters kennt, kann man diese Informationen an dessen Mitbewerber verkaufen. Das ist fast so, wie wenn ein Schüler eine Woche vor der Matura die entscheidenden Fragen zwischen die Finger kriegt. Da weißt du dann auch genau, jetzt kann man die Matura-Reise einmal buchen, gemütlich. Also kurz nachdem jetzt ein Lehman als Bank festgestanden ist, begann sich eine Gruppe von Männern heimlich zu treffen. Allesamt Best Friends vom Karl-Heinz. Ja, da war einmal der PR-Spezialist, der Walter Maischberger. PR-Spezialist, oder wie wir in Schlatzing sagen, ein Ratschkart, lieber als ein Schnabel drin hat. Dann war der Lobbyist, der Peter Hochegger und der Immobilien-Tycoon, der Ernst Blech. Aber für so ein Geschäft brauchst du natürlich noch einen vierten. Einen Insider, der an der Quelle sitzt. Laut Staatsanwaltschaft haben diese Burschen ausgemacht, dass jeder 25% von der Provision kriegen soll und der PR-Spezialist hat durch seine guten Informationen dann seinen Freunden erzählt, dass der beste Anbieter bei der ersten Bieterrunde die CA IMO, die hat 960 Millionen Euro für die Buwok geboten. Von da weg war es dann eigentlich eine gemachte Wiesen, ne, was dem Man hat dann dem Mitbewerber nur mehr sagen brauchen, dass er ein bisschen mehr bieten soll. Der andere war ein Österreich-Konsortium, das bestehend aus der Raiffeisen Oberösterreich und eben der Immofinanz. Der Graser hat dann noch eine neue Bieterrunde initiiert und die haben dann gescheiterweise, damit es nicht so auffällt, 961 Millionen Euro geboten. Alter, wenn ich schon sowas mache, dann biete ich doch wenigstens 970 oder 967 oder nicht nur eine Mille mehr. Bei der Summe wäre schon eh wurscht gewesen. Und diese Best Friends haben dann von der Immofinanz für ihre Mithilfe 1% von der Gesamtsumme als Provision verlangt. Das macht dann Daumen mal Pi, dividiert durch 2 mal 3, auf Deutsch gesagt 10 Millionen Euro für ein bisschen Insider-Infos ausplaudern. Wenn man für das gehört, muss ein Holzknecht einen Haufen Baum umschneiden. So, jetzt hat die Immofinanz die Buwog-Wohnungen gekriegt. Übrigens, da geht's um 60.000 Wohnungen. Das sind durchschnittlich 16.000 Euro pro Wohnung. Alter, bei uns da in Schlatzing, wir haben da auch so Buwog-Wohnblöcke, da zahlen die Leute teilweise 600-700 Euro Miete im Monat. Wenn du das hochrechnest, sind da 961 Millionen Euro auch wieder nicht so viel. Aber wenn sich vier Leute 10 Millionen Euro Provision einstrafen können, dann ist das doch wieder ein bisschen was. Allerdings haben die Burschen ein kleines Problem gehabt. Was machen wir jetzt mit 10 Millionen Euro? Weil du kannst jetzt nicht einfach das Geld in eine Sporttasche geben, auf die Bank klatschen und den Haufen auf den Schulter drehen. Da darf der irgendwann nachfragen, woher das Geld kommt. Das kannst du irgendwie nicht tun. Aber die waren ja schlau. Vor allem der Peter Hohecker, der hat dann gesagt, okay, das Geld ist jetzt einmal in Wien. Das müssen wir mal aus Wien ausschaffen. Ja. Bringen wir es nach Zypern. Ja. Weil da unten hat man gegenüber solchen Geschäften weniger Vorurteile. Von Zypern aus schicke ich euch das Geld dann nach Delaware. Das ist irgendwo drüben in Amerika drüben. Da sind die Leute auch sehr freundlich. Und von Delaware, da schicke ich das Geld dann zu einer Bank in Liechtenstein. Da sind die Leute überhaupt total freundlich. Und dann haben sie das Geld von Liechtenstein quasi per Plastiksackel zurück nach Wien geholt. In Liechtenstein sind 3 Konten eröffnet worden. Und zwar haben die Kasen Nathalie, Karin und Walter. Nathalie und Karin, so heißen die Frauen von Maischberger und von Blech. Wie kreativ kann ich nur noch sagen. Und während dieses ganzen Vorgangs, ja, während das alles passiert ist, da ist der Karl-Heinz ein richtiger Star geworden. Alle haben ihn gelobt, er war beliebt. Als die Regierung da im 2er-Jahr geplatzt ist, ist er wohl zur ÖVP gewechselt und hat weiter Minister sein können. Dann hat er noch die Fiona Swarovski kennengelernt und geheiratet. Der Boulevard hat den Bahn aus der Hand gefressen. Das war das Glamour-Paar schlechthin, was für die Amerikaner der Brad Pitt und die Angelina Jolie war für uns der Karl-Heinz und die Fiona. Nur halt ohne Angelina. Keiner hätte gedacht, dass der Karl-Heinz solche Geschäfte machen darf. Er ist ja super sauber, zu schön, zu intelligent, zu was weiß ich was der alles noch war. Das Ganze war nie aufgefallen, wenn es nicht 2008 einen festen Duscher gemacht hätte. Die weltweite Finanzkrise. Wenn die Finanzkrise nicht gewesen war, taten die jetzt alle irgendwo anders sitzen. Vielleicht in Capri, in Australien, in Brasilien, auf Ibiza, am Wörthersee. Allerdings hat 2008 unter anderem die Constantia Privatbank zerbröselt. Und die war quasi die Mutti von der Immofinanz. Ne? Die Immofinanz, was die Buwog gekriegt hat. Und da ist man dann draufgekommen, dass damals bei der Buwog-Privatisierung nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Da hat sich dann gezeigt, wenn man einen Plan hat, ist immer gescheiter, wenn man zieht das allein durch. Weil je mehr Leute du involvierst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer die Nerven wegschmeißt. Und das war in dem Fall der Lobbyist, der Peter Hohecker. Jetzt hat er doch tatsächlich seinen Anteil damals beim Finanzamt gemeldet, um einem Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung zu entgehen. Dasselbe hat dann auch das PR-Genie Maischberger gemacht. Steuerhinterziehung ist natürlich so eine Sache. Ja, aber der Staatsanwalt ist dann hellhörig geworden, gell, und hat sich dann gefragt, ja, wofür haben denn diese Burschen das Geld überhaupt erhalten? Und das Lustige war, die haben darauf keine Antwort gehabt. Es gibt ja diese lustige Anekdote, wo sie in Maischberger sein Telefon abgehört haben und der hat dann in einem Gespräch in Grasser gefragt, ja, was war meine Leistung? Und der war natürlich bei den Verhören ein willkommener Gesprächspartner, weil er halt sehr botschert dahergestottert hat. Und der Staatsanwalt hat sich natürlich gefragt, wer zum Teufel war jetzt dieser Insider, der damals bei der Buburg-Privatisierung dem Maischberger den entscheidenden Tipp gegeben hat? War es ein Zufall, dass der Maischberger, der beste Freund und Trauzeuge von Grasser war, plötzlich geheime Informationen aus dem Finanzamt gehabt hat? Was waren das für 500.000 Euro, die Grasser damals in ein Kuvert abends in die Meindelbank gebracht hat? Er hat gesagt, das war Geld von seiner Schwiegermama. Also so eine Schwiegermutti hätte ich auch gern, muss ich sagen. Die Staatsanwaltschaft hat da ganz genau die Zahlungsströme von den Konten zusammengeklaubt. Am 5. Oktober 2005 hat der Ernst Blech in Vaduz ein Konto eröffnet. Das Konto hat auf den Namen seiner Frau Carina getauft. 3 Monate später rinnen schon die ersten Gelder daher, die Staatsanwaltschaft als Bestechungsgelder nennt. Bis November 2007 kommen so insgesamt 2,6 Millionen Euro daher. Der Blech lässt dann von einem Bankmitarbeiter 1,3 Millionen davon bar abheben und nach Wien transportieren. Boah, stell dir das einmal vor, du bist Bankmitarbeiter und dann fährst du da 6 oder 7 Stunden mit 1,3 Millionen Euro von Vaduz nach Wien. Ich weiß nicht so recht, ob ich an seiner Stelle nicht irgendwo in München oder Salzburg im Flughafen anvisiert hätte und mir eine schöne Insel als Reiseziel ausgesucht hätte. Aber bitte, das war anscheinend ein sehr braver Bankmitarbeiter. Jedenfalls im Jänner 2006 überweist dann der Blech von dem Konto 107.000 Euro für die Yacht Tanit, die er sich mit dem Maischberger geteilt hat. Mein gut, du das mit dem Teilen, das ist üblich. Bauern machen das auch oft so. Die teilen sich halt oft Güllefaseln oder Ladewagen. Ne, die teilen sich halt eine Yacht, warum nicht? Und dann rinnen 500.000 Euro nach Australien, wo der Blech 120.000 Hektar Land und ein Wohnhaus gekauft hat. Für die Justiz ist das klar, der Blech hat für diesen Buburg-Deal ein Geld erhalten, steuerfrei über Steuerhaus nach Wien gebracht und ist danach diskret angelegt. Die Hälfte hat der Bar eingesteckt, bei der anderen Hälfte weiß niemand, was damit geschehen ist. Was hat der Walter Maischberger mit dem Geld gemacht? Ja, der hat einmal darauf verzichtet, Steuern zu zahlen, mal klar. Ja. Sein Konto hat er auf den Namen Nathalie getauft, das hat er im Dezember 2005 eröffnet und da sind bis November 2007 insgesamt 2,2 Millionen Euro dahergeplätschert. Der Maischberger hat da circa die Hälfte nach Wien bringen lassen, der hat damit den Geld einen Kredit abgepackt, die Hälfte von der Yacht und dann hat er sich noch ein Refugium auf Ibiza gegönnt. Für die Ermittler steht auch fest, das Konto gehört dem Maischberger. Und dann ist da dieses dritte Konto mit dem wunderschönen Namen Walter. Ich frage mich oft, wer sein Kind Walter nennt. Walter. So nenne ich einen alten, klapprigen Schäferhund, aber nie ein Kind und schon gar nicht ein Bankkonto in Liechtenstein. Die Ermittler sagen, das Walter-Konto gehört dem Karl Heinz. Auf das Konto sind ab bis November 2007 2,5 Millionen Euro Schwarzgeld geflossen. Und auch von dem Konto wird brav Bargeld nach Wien kutschiert. 592.000 Euro sind es allein zwischen September 2006 und September 2008. Der Maischberger hat ja behauptet, das Konto Walter sei für langfristige Investitionen gedacht gewesen. Und trotzdem wird ständig Bargeld abgehoben und nach Wien gebracht. Zu wo ist denn das gut? Und da hat die Staatsanwaltschaft die sogenannte Smoking Gun entdeckt, die den Verdacht gegen den Karl-Heinz massiv erhärten. Nur ein paar Tage, nachdem auf dem Konto Walter Geld bar abgehoben worden ist, werden die persönlichen Inlandskonten von Grasser mit Bargeld in ähnlich hohen Beträgen gefüttert. Am 26. Jänner 2007 hebt jemand 50.000 Euro in Vaduz vom Konto Walter ab und 4 Tage später landen 47.000 Euro auf dem Grasser seinem Privatkonto bei der Spengler Bank. Am 23. April das same Prozedere. 40.000 werden in Vaduz abgehoben, ein bisschen später 24.000 bar eingezahlt. Warte, hat mir den Rest am Fernseher gekauft, haben oder was? 12. Juni, 50.000 Euro in Vaduz Ober und kurz drauf landen 37.000 Euro auf dem Graser sein Konto. 19. Juli, 30.000 Euro Barbezug in Vaduz, 25 Bar eingezahlt auf dem Graser sein Konto. 31. Oktober, 30.000 Euro abgehoben, 48.000 Euro einbezahlt. Gut, da wird ein bisschen was zusammengespart gehabt, haben einen Sparschwendel daheim, muss er da irgendwie aufgehen auf die Bank. 8. Februar 2008, 20.000 Euro bar abgehoben, 11.000 Euro einbezahlt. 25. April 20.000 Euro abgehoben und 2,5 Wochen später landen 20.000 wieder mal auf dem Graser sein Konto. Jetzt stell dir das einmal vor, was da damals Geld zwischen Liechtenstein und Wien umakutschiert worden ist. Da möchte ich gar nicht. Interessant, man, wenn das heute auch noch ist, gell, das ist irgendwie spannend, gell, man muss jetzt einmal Autostopper spülen. Auf jeden Fall, jetzt hat der Staatsanwalt den Graser gefragt, ja, Karl-Heinz, sag einmal, kennst du die mit E-Banking nicht aus, oder wie, oder woher kommt das ganze Geld? Zuerst einmal hat der Karl-Heinz gesagt, du, das Geld, das kommt von seiner Firma, allerdings haben sie dann eine Großbetriebsprüfung gemacht und gesagt, du, das geht sich nicht aus mit deiner Firma. Dann hat der Karl-Heinz gesagt, ah du, Moment einmal, das gehört du, ah ja genau, das gehört, ah, das kommt von den Eltern oder von der Ehegattin, so genau weiß ich es nicht mehr. Was der, du, die Hochzeit haben wir damit finanziert, klar, logisch, mein, liegt ja alles nahe, gell. Und dann gibt's auch noch eine Überweisung vom Konto Walter, die dem Staatsanwalt Munition gegen den Graser liefert. Am 7. Dezember 2007 fließen 500.000 Euro auf das Konto der Briefkastenfirma Mandarin. Mandarin ist eine sogenannte Offshore-Hülle mit Sitz in Belize. Belize ist da rechts von Guatemala, falls man wissen will. Darf jetzt nicht unbedingt hinfahren. Auf jeden Fall, dieses Mandarin hat sein Konto in Vaduz. Warum? Weil in Liechtenstein die Leute so lieb sein, wie wir schon wissen. Das Konto hat der Graser öfter genutzt. Er hat da zum Beispiel das Geld hinüberwiesen, das ihm angeblich seine Schwiegermutti anvertraut hat. Er hat ja mal gesagt, die Schwiegermami hat ihm im schweizerischen Zug, also nicht in einem Zug, sondern im Zug, Zug ist der Stadt, ne? Also jedenfalls hat die Schwiegermutti in diesem Zug, also in der Stadt, zuerst einmal 100.000 Euro und dann 400.000 Euro in bar zugesteckt. Passiert mir auch oft, dass mir meine Schwiegermutti mal so geschwind ein Kuvert mit ein paar hunderttausend Euro zusteckt. Der Karl-Heinz hat dann das Geld in einen Koffer nach Wien gebracht und am Abend bei der Meindlbank auf das Konto einer Schweizer Briefkastenfirma eingezahlt, die ihm sein Freund, der Julius Meindl, organisiert hat. Dort hat er das Geld in Hypogenussscheine investiert und 50% Rendite erwirtschaftet. Natürlich nur für die Schwiegermami, gell, da sieht man, das BWL-Studium hat sich einfach ausgezahlt. Oder auch nicht. Das Blöde in der Geschichte ist, nicht einmal die Schwiegermutti bestätigt die Story. Laut Kreditenkartenabrechnung ist der Graser auch nicht bei ihr im Zug, sondern in Neapel gewesen. Und ein internes Papier der Hypo zeigt, dass das Invest ursprünglich auf den Karl-Heinz sein Namen gelaufen ist und erst später auf die Schwiegermutti umgeschrieben worden ist, wo die Geschichte ein bisschen heiß geworden ist, gell? Was hat jetzt an die Schwiegermutti gehört mit der Bubok zu tun? Auch das Schwiegermutti-Geld wurde von Graser auf dem Konto der Mandarin zwischengeparkt. Von dort wanderte es auf ein Konto bei der St. Catharines Corporation, einer Briefkostenfirma, die der Fiona Swarovski gehört. Und weil sie so gern Schmuck hat, hat sie von dort 25.000 Euro abgehoben, um Ohrringe zu kaufen. So endet die Spur des Geldes. Die Staatsanwaltschaft hat den Angeklagten Untreue, Bestechung, Unterschlagung, Fälschung von Beweismitteln, Geldwäscherei und Geschenkannahme vorgeworfen. Nach 7 Jahren Ermittlungen, hunderten Vernehmungen, Telefonüberwachungen und Hausdurchsuchungen brachte die Staatsanwaltschaft eine 825 Seiten lange Anklage gegen 15 Männer ein. Unter anderem gegen Graser, Maischberger, Blech, Hochegger, Ex-Immofinanzchef Petrikovic, der Steuerexperte Teufel, dann ein paar kleine Manager von der Bar und. Der Prozess begann am 12. Dezember 2007 und endete am 4. Dezember 2020. Der Karl-Heinz, die Mitangeklagten Maischberger, Blech und Hochecker wurden schuldig gesprochen. Ebenfalls der Ex-Immer-Finanzchef Karl Petrikovic. Grasser wurde zu 8 Jahren Haft, Maischberger zu 7 Jahren verurteilt. Über Blech wurde kein Urteil gesprochen, weil er verhandlungsunfähig ist. Ruft Hosterbech. Die Richterin sagt, Grasser habe seine politische Funktion missbraucht, gegen Vermögensinteressen verstoßen und seine aufgetragenen Verpflichtungen nicht erfüllt, sagte die Richterin. Es bestehe kein Zweifel, dass der Zuschlag bei der Vergabe der Bundeswohnungen an ein Konsortium aus Immofinanz und Raiffeisenbank Oberösterreich pflichtwidrig erfolgt sei. Dies hätte zahlreiche Zeugenaussagen und Unterlagen belegt. Nur Grasser kommt als Informant in Frage, sagt die Richterin zum entscheidenden Punkt, wer der IMO Finanz verraten hat, wie viel der Mitbewerber CA IMO für die BUBOG und andere Bundeswohnungen bezahlen können. Es sei belegt, dass Grasser die Höhe der Finanzierungszusage für die CA IMO kannte, so die Richterin. Damit gibt sie der Anklage grundsätzlich in allen Punkten recht. Der Grasser und der Maischberger sprechen von einem Fehlurteil und wollen gegen das Urteil vorgehen. Das war jetzt die Geschichte vom Karl-Heinz und seinen Freunden. Und wenn sie nicht sitzen, dann berufen sie noch heute. Pfiat euch.
Jetzt hört's einmal zu.
Hi, my name is
Petuchnik Horns.